Mein Garten, mein Tier und wir.
Der Podcast für Gartenfreunde, Tierhalter und Draußenmenschen.
Mit Linda
und Sonja
vom Kiewitzmarkt-Team. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kiewitzmarkt-Podcasts Mein Garten, mein Tier und wir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Linda und wie immer ist auch Sonja mit dabei. Hallo Sonja.
Ja, moin auch von mir. Hallo Linda. Wir sind hier heute aber auch nicht alleine, da aber gleich mehr zu. Ich freue mich total auf die heutige Folge, denn auch wenn es draußen grau und kalt wird, ist im Garten immer noch einiges los und darüber wollen wir nämlich heute mal mit euch sprechen. Insbesondere über das Thema Winter- und Naturgarten. Denn manchmal ist es ja so, heißt es lieber aufräumen oder doch ein bisschen Unordnung im Garten, aber darüber reden wir nachher noch mal ein bisschen mehr.
Genau, und wer könnte uns das besser erklären als unsere Expertin Ulrike Dohme? Sie ist Naturgartenprofi mit viel Herz und Wissen rund um den Naturgarten und nachhaltiges Gärtnern. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal ganz kurz für unsere Zuhörer vor.
Hallo Linda erstmal und hallo Sonja. Ja, also ich bin hier eine Kollegin von Linda und Sonja und habe seit circa 15 Jahren einen Naturgarten beziehungsweise stelle einen regulären Garten, wie man ihn kennt, um auf Naturgarten. Das sind 240 Quadratmeter. Ich habe dort eine kleine Wiese, ich habe einen kleinen Naturteich, ich habe Beete, die abgemagert wurden mit Sand und Kies, wo jetzt heimische Wildpflanzen drauf wachsen. Eine kleine Ecke, die man als Waldbeet bezeichnen könnte, weil da eben auch Pilze wachsen und eben auch viele Schattenpflanzen. Und so habe ich verschiedene Strukturen geschaffen in einem kleinen Garten, wo sich jetzt viele Tiere wohlfühlen, Insekten, Säugetiere, alles, was so kreucht und fleucht und was jedes Jahr immer mehr wird.
Das klingt super spannend und nach einem großen Projekt, was du dir da vorgenommen hattest. Und wir wollen insbesondere heute über das Thema Herbst und Winter sprechen. Und da fragt man sich ja schon, so einen Naturgarten, ja, lässt man da alles stehen, schneidet man alles ab, hakt man alles weg? Ja, in meinem Neubaugebietsgarten sieht es nämlich ganz anders aus. Und da hat man immer das Gefühl, man muss alles Mögliche an Laub wegmachen. Aber klar, wir lassen auch ein bisschen was für die Igel da. Aber ich glaube, im Naturgarten ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und das wäre super, wenn du uns mal erklärst, warum eigentlich dieses Weghaken und dieses ja Aufräumen und bis Ordnung bis ins jede Eck denn im Naturgarten nicht so sinnvoll ist.
Zuerst mal muss man einiges im Kopf ausschalten, wie zum Beispiel den Nachbarn. Viele Menschen sind ja dann so programmiert, oh, was könnte denn da der Nachbar sagen? Nur, wir machen das Ganze ja nicht für den Nachbarn, sondern eben für die Tierwelt, für die Umwelt und nicht für den Nachbarn. Und deswegen ist es auch wichtig zu schauen, wo kann ich eben zum Beispiel Laubhaufen anlegen oder auch Reisighaufen im Garten, so dass sich eben Tiere dort verstecken können, Amphibien oder Igel zum Beispiel, die dann da überwintern. Dann sollte man vielleicht auch mit dem Rasenschnitt dann nochmal warten, also nicht bis zuletzt den Rasen runterholen, sondern einfach stehen lassen, den letzten Schnitt. Eben auch für die Tiere, die gerade auch erdbewohnt sind, wie Wildbienen, um die nicht nochmal wieder zu stören, sondern die einfach in Ruhe zu lassen, wenn die dann dort eben gebaut haben. Das ist bei mir auch so. Was noch wichtig ist, alte Samenstände, Saatstände von den Pflanzen stehen zu lassen. Ich habe Kornblumen, ich habe Mohn, ich habe Wegwarte oder auch Nachtkerze. Das sind alles Pflanzen, die man stehen lassen sollte, weil man kann immer wieder beobachten, dass die Vögel, gerade auch viele Meisen oder auch Distelfinken, reingehen und sich halt die Saat dann wegholen. Also nicht alles immer sofort runterschneiden. Wenn ich Pflanzen habe, die sich sehr vermehrt haben und wovon ich halt genug im Garten habe, da kann man natürlich eingreifen und kann dann sagen, ich schneide die jetzt mal runter oder ich steche auch Pflanzen ab, die sich schon gezeigt haben fürs nächste Jahr, damit es eben nicht überhand nimmt. Weil ich will ja auch eine Vielfalt haben im Garten und nicht nur immer irgendwie von zwei Sorten hinterher meinen Garten dominiert haben.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Kannst du uns denn vielleicht sagen, welche deine top heimischen Gehölze sind, die auf jeden Fall in keinem Naturgarten fehlen dürfen?
Ja, also da ist zum Beispiel Den habe ich leider noch nicht, hätte ich aber gerne.
Na, dann ist das wohl das Ziel für 26.
Genau, das ist ein Faulbaum, ein ganz normaler Faulbaum, Sorten unverändert, schwierig ranzukommen, ist aber machbar, ist möglich, man bekommt ihn, weil der Faulbaum blüht halt im Frühjahr. Dort gehen halt die Bienen rein und auch die Schmetterlinge rein in die Blüten. Er heißt so, weil der Stamm angeblich ein bisschen faulig riechen soll, was man aber nicht wirklich wahrnimmt. Also das ist dann minimal. Ganz besonders spannend ist an dem Faulbaum, dass die Zitronenfalter ihre Eier dort ablegen und die Raupen den Blattaustrieb fressen.
Aha, richtiges
also das
Learning
ist die Lieblingsraupenpflanze vom Zitronenfalter und das klappt sehr gut. Also ich habe schon Bilder gesehen und auch Aufnahmen, wo das wirklich gleich im ersten Jahr, nachdem man den gepflanzt hat, wirklich angenommen wurde von dem Schmetterling. Ganz toll. Oder auch zum Beispiel Pfaffenhütchen mit seinen Früchten, Liguster, Haselnuss. Was auch ganz spannend ist, ist gewöhnliche Felsenbirne. Mhm. Gewöhnliche Felsenbirne auch, Blüten halt im Frühjahr. Für Wildbienen und für Bienen super geeignet. Die tragen später kleine Früchte im Herbst. Und diese Früchte sind so mehlig süß, schmecken die. Und die kann man auch gut für Marmelade nutzen.
Ah, spannend. Jetzt reden wir ja gerade auch die ganze Zeit über Bäume. Und die Bäume werfen ja irgendwann ihr Laub ab und dann sammeln wir das in einem Laubhaufen. Wer wohnt denn da eigentlich am meisten? Und wie können wir das am nettesten gestalten für den Bewohner des Laubhaufens?
Ja, also alles, was man sich so vorstellen kann. Erstmal sollte man, damit das Laub dann hinterher nicht wegfliegt, vielleicht sich erstmal so kleine Latten irgendwo her besorgen, irgendein Holz, was man nicht mehr braucht und das eben auf den Laubhaufen so ein bisschen beschweren, das Ganze, damit das Laub eben nicht wegfliegt, das so ein bisschen dicht machen. Und wohlfühlen sich halt, ja, was so keucht und fleucht, von Regenwürmern bis hin zu Käfern, dann auch Eidechsen, wenn man denn welche hat, auf einmal sind sie da, du weißt gar nicht woher, Igel natürlich, solche Tiere oder halt auch Insekten fühlen sich halt wohl, ne, unter so einem Laubhaufen. Ganz wichtig. Mäuse. Und wie gesagt, ich würde immer mehrere anlegen. Ganz wichtig. Ruhig an geschützten Stellen oder auch Reisighaufen.
Ja, auf jeden Fall mehrere, ne? Sonst tummeln die sich, ne, da alle in einem, genau, Laubhaufen.
Genau.
Du sprachst gerade Igel schon an. Also ist ja auch für viele ein Thema. Igel sind ja mal ganz niedlich so im Garten, wenn die dann darum. Jetzt gibt's ja aber auch gewisse Igelhotels. Ersetzen die den Laubhaufen oder sind sie nur so ein Zusatz? Was würdest du da sagen?
Ja, also ich denke, es ist ein Zusatz, weil Igelwohnungen oder Bauten werden angenommen. Das ist Fakt, das ist so. Also das mögen die schon, ne? Und mittlerweile ist mit dem Igelschutz ist ja auch oberste Priorität, weil er mittlerweile aufgenommen ist als in der Vorwarnliste der Bundesrepublik Deutschland. Also er ist schon jetzt schützenswert und da sollte man wirklich entgegenwirken und dem auch helfen.
Und dem so ein bisschen Platz im Garten,
genau,
bieten, ne?
Richtig.
Und vor allen Dingen,
genau,
ja, den Rasenmäherroboter nicht, ne, fahren lassen, ne?
Genau.
Das ist immer so das Thema, wo,
richtig,
ich auch denke, so, ja, also,
ja,
da kann jeder was für den Naturschutz,
ja,
tun.
Ganz genau.
Und, ja, seinen kleinen, ja, Beitrag dazu leisten. Und Laub, ja, hat ja auch jeder irgendwie,
richtig,
was man da, man muss es ja nicht unbedingt auf dem Rasen lagern und, ja, den Rasen damit kaputt machen, sondern,
genau,
man kann das ja auch in die Beete,
richtig,
packen.
Genau.
Und sprachst du auch schon so Reisighaufen an und Stauden und vertrocknet. Jetzt hast du gesagt, die ein bisschen stehen lassen,
ja,
lieber.
Ja.
Und warum ist das so wichtig, halt,
mhm,
diese vertrockneten Stauden,
ja,
da so ein bisschen bestehen zu lassen?
Also es gibt ganz tolle Pflanzen. Also wir haben zum Beispiel jetzt Sonnenblume, die kennt ja jeder. Es gibt auch kleinwüchsige Sonnenblumen. Die werden vielleicht so 1,40 Meter, 1,50 Meter nur hoch. Die kann man auch super in einem großen Kübel aussehen. Man muss ja nicht da, was weiß ich, wie viele Saatkörner reinmachen, aber so ein paar reichen ja schon. Und ich mache das immer so, ich habe immer einen Kübel, mindestens einen auf der Terrasse stehen und lasse die abblühen. Und dann kommen die Distelfinken. Das sind so richtig schöne bunte Vögel. Ich finde so persönlich mit die schönsten bunten, die wir haben in Deutschland. Und die holen sich da die Sonnenblumenkerne raus. Manchmal bringen sie auch ihre Jungen mit. Die sind dann noch nicht ganz so ausgefärbt wie die Altvögel. Das ist echt spannend zu beobachten und das ist wirklich toll. Oder zum Beispiel auch eine ganz tolle Staude. Das ist der Anis-Isop, man sagt auch Anis-Duftnessel, habe ich auch im Kübel, ist winterhart, hat lilafarbene Blütenstände. Im Sommer, wenn der blüht, dann gehen da halt Schmetterlinge rein und Wildbienen und Honigbienen und alles, was sich so tummelt. Und jetzt ist er ausgeblüht und ich habe dies ja zum ersten Mal beobachten können, weil ich es halt auch nicht runtergeschnitten habe, die Pflanze, dass die Blau- und die Kohlmeisen das ganz toll finden und sich die Saat da wegholen, rausholen aus diesem Anis-Isop.
Ja, spannend. Das heißt, und die besuchen dich jetzt quasi täglich auf der
Terrasse.
Die
Pflanze selber ist schon toll, da mache ich jetzt ein bisschen Werbung für, weil man kann die Blüten und auch die abgetrockneten Blüten, also der riecht unglaublich nach Anis, das ist eine tolle Pflanze, und auch die Blätter ernten, trocknen und dann als Tee verwenden.
Ach, spannend.
Gut bei, also gut gegen Husten, Bronchitis und eben solche Atemwegserkrankungen.
Ja.
Ist eine tolle, okay, Pflanze.
Ja, also richtig vielseitig.
Ja, genau.
War nochmal ein ganz anderes Thema. Im Winter kommt ja auch immer nochmal das Thema auf, Vögel futtern im eigenen Garten, ja oder nein. Die einen sagen ja unbedingt, die anderen sagen nein, um Gottes Willen, bloß nicht. Wie stehst du denn dazu? Ich meine, in deinem Naturgarten finden sie natürlich schon super viel. Fütterst du trotzdem noch zu oder hast du hier auch noch ein, zwei Tipps, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
Ja, also ich kann es immer nicht sein lassen. Normalerweise tatsächlich bräuchte ich nicht füttern. Ich mache es aber doch. Ich mache es im Moment, also ich fange dann auch rechtzeitig an, so dass die Vögel auch wissen, aha, da finde ich was. Also es wird immer gesagt, wenn man eine Vogelfütterung anfängt, dann sollte man das rechtzeitig machen, damit die Tiere eben auch wissen, die Vögel wissen, wo sie Futter, ja, finden. Und ich habe das jetzt so gemacht, ich habe so große Untersetzer, die habe ich mir auf die Fensterbank gestellt. Ich habe breite Fensterbänke im Wohnzimmer von außen halt, mhm, und habe da Streufutter drauf getan. Und das Ergebnis ist jetzt, nicht nur die Blaumeisen und die Kohlmeisen kommen und die Spatzen. Ich habe jetzt auch schon ein fast zahmes Rotkehlchen.
Ach, spannend, das gibt's ja gar nicht.
Ja, was dann immer ankommt und das ist total niedlich. Und dann, ja, guckt das ins Wohnzimmer rein und du sitzt da am Wohnzimmertisch oder auf dem Sofa und dann guckst, also man hat ganz tolle, spannende Naturbeobachtungen, eben auch, wenn man so einen Naturgarten hat. Weil du hast dann eben auch einen Zaunkönig und solche Tiere. Und eine Heckenbraunelle ist auch ein ganz, ganz niedlicher Vogel. Und es ist immer wieder neu und anders und es kommt immer wieder noch wieder was dazu. Und das ist toll.
Ja, das glaube ich dir sofort. Aber das heißt, du hast nur die Untertassen, was heißt nur die Untertassen, mhm, aber die Untertassen bei dir im Garten?
Erstmal, genau, und okay, dann habe ich halt auch Futterhäuser, ich habe noch ein Futterhaus im Gartenhaus.
Ja.
Das kommt dann später, wenn tatsächlich, wenn es kalt wird, ne, dass die Tiere dann wissen, aha, hier kann ich auf jeden Fall was finden.
Kenne ich auch auf jeden Fall, wenn man ein Futterhäuschen aufstellt, das geht schneller, als man denkt. Ich selbst habe es leider wieder abbauen müssen, weil die Katze natürlich auch Interesse daran gefunden hat. Deswegen gibt es bei uns nur noch Meisenknödel in so schönen Meisenknödelhaltern, wirklich, genau, an den Baum,
genau,
gehangen.
Genau, die Möglichkeit besteht natürlich auch, mache ich auch, genau.
Deswegen, da kommt die Katze nämlich nicht so schnell ran, aber man hört auch immer die Vogelwelt bei uns im Garten, weil
schön,
die warnen sich natürlich, sobald die Katze dann aus der Tür tritt. Was passiert denn eigentlich so im Boden? Also, jetzt haben wir viel über die Tiere gesprochen, die, sage ich mal, für uns denn so sichtbar sind. Aber vielleicht hast du ja noch mal so einen Hinweis, der Boden sieht ja oft immer ein bisschen karg und leblos aus im Herbst, Winter. Da unten passiert doch bestimmt auch etwas, oder?
Ja, natürlich. Also die Wildbienen haben ihre Eier gelegt, die dann wiederum halt im nächsten Jahr schlüpfen, weil die meisten Wildbienen sind halt wirklich bodenbewohnende Arten. Und deswegen ist das auch so eine Geschichte mit dem Rasenmähen, dass man da halt vorsichtig sein sollte, wenn man eben solche Löcher entdeckt im Boden. Oder auch Käfer zum Beispiel, die sind auch, dass sie halt einen Winter überleben und dann im nächsten Jahr halt wieder auftauchen. Oder eben Regenwürmer, also allgemein Nematoden, kleine Tausendfüßer, alles, was wovon andere Tiere eben leben. Ne?
Genau, so ein alles,
eigenes,
was man
Ökosystem.
Nicht so sieht, ne?
Genau, ja, richtig, ganz genau. Was für uns vielleicht nicht so wichtig ist. Oder im Laub zum Beispiel ist mir dann auch eingefallen noch, da leben auch die Larven von den Leuchtkäfern, wo man sagt Glühwürmchen. Und die Larven, die leben zum Beispiel auch im Laub,
mhm,
und ernähren sich, die Larven wohlgemerkt, von den Glühwürmchen, von Schnecken. Das wissen auch die wenigsten Menschen.
Ja, das stimmt.
Von Gehäuseschnecken ernähren sich.
Jetzt habe ich dazu direkt eine Frage. Mhm. Und zwar, wie kann ich denn verhindern, dass genau diese Larven oder Puppen aus Versehen dann auf meinem Kompost landen? Hast du da einen Trick 17, also einfach liegen lassen und abwarten bis zum nächsten Frühjahr? Oder Kannst du uns da noch was an die Hand geben?
Am besten bei Unsicherheit immer liegen lassen. Also bei mir ist es mittlerweile so schlimm geworden, wenn ich jetzt freie Fläche habe, wo irgendwas gepflastert ist und ich fegen muss und ich bin mir nicht 100% sicher, dass da irgendwelche Organismen drin sind, die ich vielleicht nicht gerade irgendwie entsorgen wollte, dann mache ich es bei mir tatsächlich unter die Büsche. Einfach okay. Unter die Büsche ist dann ja auch fast wie so eine Mulchschicht und ein Schutz.
Ja.
Stört keinen und baut sich mit der Zeit immer weiter von selber ab.
Ja, ja, okay, also ganz normal, dann nimmt natürlich einen Kreislauf.
Ja, ganz genau.
Okay, ja, spannend. Also das ganze Thema ist super spannend. Hast du denn jetzt so 3 Tipps, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen direkt umsetzen könnten? Also, dass wir quasi alle direkt loslegen?
Ja, also erstmal jetzt im Herbst, wie wir das so kennen, Blumenzwiebel setzen ist auch ein wichtiges Thema, damit gerade Hummeln und Bienen, die als erstes fliegen, im Frühjahr auch gleich was finden. Möglichst natürlich ungefüllte Sorten, ist klar, weil mit den gefüllten können sie ja nichts anfangen. Dann auch gucken genau, was lasse ich stehen an Stauden, was schneide ich runter, was könnte auch wichtig sein, eben wo sich noch Saat bildet. Oder wo sich Saat gebildet hat, einfach mal auch selber beobachten. Nicht immer gleich alles runterschneiden. Genauso wie bei einjährigen Pflanzen, wenn ich jetzt eben zum Beispiel Kornblumen hatte oder Ringelblumen hatte. Man muss immer darauf achten, auch was stehen zu lassen, damit sich das wieder versamen kann, auch fürs nächste Jahr.
Ja.
Sonst müsste ich halt auch wieder immer wieder von vorne anfangen auszusehen.
Ja.
Ne? Einfach mal halt schauen, auch mit dem Umgraben aufpassen, wenn ich jetzt anfange mit Umgraben, was hole ich da raus aus der Erde, ne? Also es gibt ja auch viele, viele Larven, die jetzt auch anfangen eben, die da, ja, die leben da 2-3 Jahre an dieser Stelle, das darf man ja nicht vergessen. Rosenkäfer im Kompost und solche Geschichten, der legt gerne seine Eier ab, der Rosenkäfer im Kompost.
Okay.
Und der braucht aber seine 2-3 Jahre bis zur fertigen Entwicklung.
Ah, okay, so lange sogar.
Und das sind dann richtig, sehen aus wie dicke, fette Maden. Vielleicht mal ein bisschen auch ein Auge drauf zu haben. Der stört mich nicht und der tut mir nichts. Der lebt da halt quasi und frisst sich da durch. Aber der ist halt noch nicht fertig mit seiner Entwicklung.
Ja. Ne?
Auch Nashornkäfer gibt's bei uns auch. Ist genau dasselbe. Die mögen halt Kompost gerne. Okay. Da ruhig mal ein Auge drauf haben und nicht immer gleich schreien, was sind das eklig? Nein.
Ja, man kennt's ja nicht mehr so.
Auch bei
wirklich.
Raupen, nein. Da entwickelt sich halt später mal ein fertiges Insekt raus. Ne? Das vergessen halt viele Menschen.
Ja, das stimmt. Ja, was sagt man, aus dem kleinen hässlichen Entlein wird auch irgendwann ein Schwan. Und
ja,
so ist es da ja auch,
genau,
oder?
Genau, richtig. Ja.
Auch wenn wir es gerne mal vergessen.
Ganz genau.
Jetzt ist es im Herbst auch so, ja, viele mulchen nochmal ihre Beete. Sollte man das machen? Ist es wichtig? Worauf sollte man da achten? Ist es vielleicht auch Lebensraum so ein bisschen? Also ist es gut oder soll ich dann doch lieber die Erde belassen und ja?
Ja, soll ich jetzt eine ehrliche Antwort geben?
Ich glaube, es ist natürlich Geschmackssache, oder?
Ja, das ist jetzt aus Naturgärtnersicht sein lassen. Der Boden offen. Macht natürlich mehr Arbeit, ist klar, weil du hast da Zuflug von Gras, du hast da Zuflug von Löwenzahnsaat und ne, was da so ist und was man nicht möchte. Oder du hast eine Vermehrung von irgendeiner Staude. Du musst halt immer gucken und musst immer dabei bleiben und du musst beobachten. Und klar macht das Arbeit, aber wie gesagt, das lohnt sich halt auch, ne, wenn du dann einen offenen Boden hast. Weil dann hast du hier mal ein Loch und da geht die Hummel rein und baut ihr Nest. Oder eben für die Spitzmäuse. Finde ich jetzt auch ganz toll, dass ich endlich mal wieder Spitzmäuse habe und sehe. Die gehen ja auch in, ne, kleine Löcher rein.
Man muss es wollen, ne?
Ja, natürlich, genau. Ja, ja.
Also ich glaube, ja, ne?
Das ist so, halt, jeder fängt ja mal irgendwie, also wenn man Interesse hat an Naturgarten und jeder hat, wenn er einen Naturgarten hat, mal irgendwann so ein Aha-Erlebnis gehabt für sich selber. Und dann kommst du irgendwann ins Grübeln und dann kommst du irgendwann in so einen Prozess rein, ne? Das ist so.
Ja, und dann überlegt man, ob man schick Charme und Anmut haben möchte oder dann doch
kannst
mal
ja trotzdem,
das eine oder andere
kannst
stehen
du ja
haben
trotzdem.
Möchte.
Du kannst dir meine Facebook-Seite anschauen, Ullis Naturgarten. Da habe ich ja auch diverse Alben hochgeladen. Die sind alle freigeschaltet. Und wenn man sich da informieren möchte, dann kann man sich da gerne mal umschauen.
Ja, das ist auch ein guter Tipp für unsere Zuhörer, dass sie einfach mal da reinschauen, genau. Wie kann denn das aussehen? Und wenn es vielleicht nur eine kleine Ecke im Garten ist,
ja,
und den anderen
richtig.
Hat man
genau.
mit Mulch und hat
oder wenn jemand nur einen Balkon hat zum Beispiel, der kann auch mit dem Balkon, mit Kübel und mit Kastenbepflanzung schon eine ganze Menge bewirken.
Ja, und wenn man dann so ein bisschen die Tiere dann in den Garten kriegt, dann wird's ja auch richtig lebendig einfach.
Genau, richtig.
Egal zu jeder Jahreszeit. Und ja, wenn du schon sagst, Frühlingsblüher halt pflanzen, wenn man dann im Frühling das erste Summen hört der Bienen, ist das ja auch wunderschön einfach. Und dann weiß man, es hat sich gelohnt, die ganze Arbeit da auch reinzustecken.
Richtig.
Für mich ist schon sehr inspirierend. Ich glaube, wir haben viel gelernt.
Ja, schön.
Können da noch mal reingucken, können noch mal in uns gehen sozusagen,
genau.
Was wir denn so im Kleinen umsetzen können.
Ja, natürlich.
Sei es nur irgendein gutes Nützlingshotel und Laubhaufen im Garten, vielleicht ein Igelhotel dann auch aufzubauen oder Igelhaus und vielleicht ein bisschen die Vögel dann auch zu füttern. Und ich kann sagen, als Mutti sozusagen, nichts ist spannender als das Naturkino am Fenster für die Kinder, wenn dann halt wirklich dann die bunten Vögel dann auch mal landen und man als Kind auch weiß, das ist eine Meise und das ist vielleicht dann auch ein Grünfink. Ne?
Ja, genau, richtig.
Ja, dann ganz, ganz vielen Dank, Ulrike, dass du die Zeit genommen hast und
Gerne.
Dass wir heute richtig was lernen konnten und dass auch ein bisschen Nichtstun im Garten auch völlig in Ordnung ist.
Also, ja, natürlich.
Das nehme ich heute mal mit.
Immer dran denken, wir machen es nicht für den Nachbarn. Ne? Also wir streben da nach Höherem, sage ich immer. Also ne?
Ja.
Also das muss man ausblenden. Also bei mir ist es halt so, ich wohne in einer Tempo-30-Zone in einem Wohngebiet, wo viele Häuser halt so in den 50er und 60er Jahren gebaut wurden. Und da kriegst du natürlich auch von den Alteingesessenen manchmal, aber es gibt eben auch viele, die das interessant finden und die mich ansprechen, wie ich das und jenes mache, was das und jenes für eine Pflanze ist und wieso und weshalb, warum. Und das gibt aber auch immer wieder so einen Push, dass man halt auch das gerne macht und immer wieder weitermachen möchte.
Ja, das glaube ich dir. Also falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne Ulrike, die Facebook-Seite nannte sie ja schon, oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir geben dann die Frage weiter und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, gerne. Immer gerne mit euch.
Von mir auch ein herzliches Dankeschön für deine Zeit und für deine Leidenschaft, die du mit uns geteilt hast. Und Dank an alle, die zugehört haben. Und ich würde sagen, vergesst nicht, der Garten darf ein bisschen wild sein und gerade im Winter auch.
Genau.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt natürlich und genießt vor allen Dingen die Ruhe auch im Garten, bis dann die ersten Bienen wieder summen.
Ja, danke, Linda.
Tschüss.
Tschüss.